Mir war echt so eine super Überleitung, weil es ging, wir haben mittlerweile Februar, 4. Februar, der Januar ist rum, wir sind alle berufen worden, wir handeln alle in Liebe, finde ich gut. Wir waren alle zu 4 Wochen im Fitnessstudio, jetzt nicht mehr. Heute geht es um Freiheit. Eine Familie, die auf ihrer sorgfältig geplanten Flucht um Mitternacht über die Grenze eilt. Ein Mann, der draußen vor den Gefängnismauern steht und mit tiefen Atemzügen die Morgenluft tankt. Eine junge Frau, aus deren Körper auch die letzten Spuren der verheerenden Droge verschwunden sind. Sie alle sind frei. Mit frischem Mut können sie das Leben neu beginnen. Ob man vor Unterdrückung flieht, aus einem Gefängnis kommt oder eine zerstörerische Sucht überwindet. Freiheit bedeutet Leben. Es gibt nichts, was uns so beflügelt, wie das Wissen, dass die Vergangenheit hinter uns liegt und neue Chancen auf uns warten. Menschen sehen sich danach, frei zu sein. Mit diesen beiden Absätzen beginnt in der Begegnung fürs Leben Studienbibel die Beschreibung für den Galaterbrief. Der Galaterbrief, da steht die Bibelstelle drin, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Den Galaterbrief hat Paulus geschrieben, etwa im Jahre 49 nach Christus, an die Gemeinde in Galatien. Die Gemeinde dort hat er voraussichtlich auf seiner zweiten Pilgerreise gegründet. Und in dem Brief, in dem Galaterbrief, ist das große Thema Freiheit. Die Freiheit, die durch unseren Glauben an Jesus Christus uns gegeben wird. Und warum schreibt Paulus diesen Brief? Weil es zu der damaligen Zeit einen Konflikt zwischen Christen mit jüdischer Abstammung gab und Christen, die eben keine jüdischen Wurzeln haben. Die Christen mit jüdischen Wurzeln bestanden dann nämlich darauf, dass Christen das komplette Gesetz Gottes einhalten müssen. Das ist natürlich eine harte Last. In Galater 3, 27 bis 29 heißt es, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Sprich, dort im Galaterbrief steht schon geschrieben, alle, egal welche Herkunft ihr seid, egal in welchen sozialen Status ihr habt, ihr seid meine Kinder. Ihr seid Abrahams rechtmäßige Erben. Das Gesetz von das Gott Mose diktiert hatte, hatte eine zeitliche Begrenzung. Mit dem Kommen Jesus gab es einen neuen Bund mit den Menschen. Der neue Bund, der in dem enthalten ist, Menschen, die alleine an Jesus glauben, erfüllen die Voraussetzung, in sein Himmelreich einziehen zu dürfen. Da steht nichts von Gesetzen, sondern durch den Glauben. Wir sollen in unserem Herzen Jesus folgen, an Jesus glauben. Das ist die eine Schlüsselkompetenz, die wir jeder mit uns bringen müssen. Und um das euch zu belegen, lese ich aus Galater 2 die Verse 15 bis 21. In der Basisbibel gibt es für diesen Absatz, für diesen Bereich eine eigene Unterüberschrift, die lautet: Das Gesetz und die Gnade. Ich lese trotzdem wieder aus der NGÜ. Es stimmt, unserer Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder, wie die Menschen heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerechter. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil, das Gesetz dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Jesus lebt in mir. Solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Kein Mensch kann das Gesetz Gottes im vollen Umfang einhalten. Und würde Gott uns an diesem Maßstab messen, wäre Jesus umsonst gestorben. Das fand ich richtig krass. Das fand ich so krass, als ich das gelesen habe, dass ich echt mich erstmal die Bibel aus der Hand gelegt habe, zurückgelehnt habe und dachte, wow, was ist das für ein Geschenk, was wir haben dürfen? Was ist das für eine Freiheit, die wir haben dürfen, dass Gott sagt, hey, ich weiß, du kannst das nicht erfüllen, aber ich habe meinen Sohn für euch gegeben. Er ist der Prototyp. Er ist das, der alles konnte, der sich in vollem Maße nach mir ausgerichtet hat. Und ich wünsche mir, dass ihr ihm nacheifert, aber ich habe nicht den Anspruch, dass ihr Jesus seid. Was soll ich stattdessen? Ich soll mich auf Jesus fokussieren. Ich soll mein Handeln auf Jesus fokussieren. Ich soll gucken, dass ich, wenn ich Sachen mache, es gibt diese Spruchbänder, What would Jesus do? Dass ich mir das frage, im Büro, wenn ich zu Hause unterwegs bin, in meiner Beziehung, in meiner Ehe, dann einfach gucken, hey, ich will auf Jesus fokussiert sein, ich will auf Jesus achten. Und was ist das Ergebnis, wenn ich so versuche zu leben? Ich werde der Mensch sein, den Gott in mir sieht. Den Mensch, die Rolle kann ich einnehmen, die Gott sich für mich ausgedacht hat. Wie ich hier auf dieser Erde anfangen kann, diese Welt auf sein Reich vorzubereiten. Gott bewertet uns nicht mehr nach Gesetzen oder Regeln. Gott schaut auf unsere Herzenshaltung. Aus welcher Motivation laufe ich los? Was ist es, was ich bewegen möchte und was ist die Intention, die dahinter steckt? Nicht wie ich es letztlich mache, sondern warum laufe ich los? Weil er weiß, dass wir diese Messlatte, die er an sich setzt, nicht halten können. Deswegen setzt er die Messlatte, die er für uns hat, herab auf ein Level, wie Carmen eben gesagt hat, hey, wie soll ich das alles schaffen? Halle, Job, ich war gerade erst im Urlaub, nach einer halben Stunde zu Hause bin ich schon wieder überfordert. Aber nein, Gott misst uns nicht daran. Auch wir selber sind uns gegenüber ein solch strenger Richter. Kein anderer Mensch, kein Abteilungsleiter, kein Chef setzt diese Messlatte an mich, an meine Arbeit, wie ich sie mir auferlege. Weswegen ich auch diese Woche jeden Abend total müde und K.O. nach Hause kam. Aber hey, habe ich dann gedacht, so als ich die Predigt ausgearbeitet habe, heute Morgen, gestern Abend, überdacht habe nochmal, keiner, jeder in der Agentur hat eine gute Stimmung gehabt, ich nicht. Warum? Weil ich an mich viel zu überzogene Anforderungen hatte. Ich bin erst 3 Monate da, muss ich mir immer wieder sagen, weil ich habe das Gefühl, ich bin schon 3 Jahre da an manchen Tagen. Mein Ziel als Christ ist es, Gottes kommendes Reich hier vorzubereiten, in meinem Leben, in meinem Alltag. Gott möchte, dass ich Jesus ähnlicher werde, nicht dass ich Jesus bin. In Galater 2,20 steht, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Diese Woche haben wir mit der Coram Deo-Gruppe zusammen angefangen, den Film Amazing Grace zu schauen. John Newton, selber Sklavenhändler, hat gelebt von 1725 bis 1807, war Sklavenhändler, hat viele tausende Menschen von Afrika, stellenweise über England, in die neue Welt, wie es genannt wurde, verschifft. Und irgendwann, nämlich im Jahr 1748, ist er in eine große Sturmflut geraten. Und er ist in Seenot geraten, er hatte keinen Ausweg, er wusste nicht, was soll ich tun, er hat zu Gott gebetet. Folge dessen war, Gott hat sich ihm angenommen, hat ihm Gnade bewiesen und hat den Sturm gelegt. Erste Folge war, er war einer unter den vielen Sklavenhändlern, der mit diesen Menschen, die er verschiffen musste, viel menschlicher umgegangen ist. War der erste Effekt dadurch, dass er hat Gnade bekommen, er hat Gnade weitergegeben. Nach wenigen Jahren hat er gesagt, ich kann das nicht mehr. Hat seinen Job aufgegeben, hat den Sklavenhandel für sich eingestellt und wurde geistlicher. Er schloss sich William Wilberforce an, der treibende Kraft in der Abschaffung des Sklavenhandels damals in England war. Er schloss sich dessen Bewegung Clapham Saints an und in dem Lied Amazing Grace schreibt er, 1779 wurde das erstmals eröffentlicht, beschreibt er seine Intention, beschreibt er seine Bekehrung. Und ich lese daraus die ersten 3 Strophen vor. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einem armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. War blind, aber nun sehe ich. Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte. Und Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Sünde, als ich erstmals glaubte, in der Stunde. Und durch viele Gefahren, Mühen und Fallen bin ich bereits gekommen. Es ist Gnade, die mich sicher so weit brachte. Und Gnade wird mich heimgeleiten. Der Herr hat mir Gutes versprochen. Sein Wort macht meine Hoffnung sicher. Er wird mein Schild und Heil sein, solange das Leben währt. Ich habe das Lied nie verstanden, bis ich mich dabei wirklich mal bei Wikipedia den Text durchgelesen habe. Ich wusste nicht, wer hat es geschrieben, wer beschreibt dort seine Bekehrungsgeschichte. Es war der Sklavenhändler selber, der vom Sklavenhändler zum Sklavenbefreier irgendwann wurde. Newton hat herausgefunden, worum es im Reich Gottes geht. Und da möchte ich Römer 14, Vers 17 an der Stelle zitieren. In Römer 14 steht nämlich, im Reich Gottes geht es um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wilberforce, der von 1759 bis 1833 lebte, stand an einem ähnlichen Punkt. Theologe oder Politiker, linksrum, rechtsrum, nachdem er sich bekehrt hat, nachdem er seinen Zugang zu Gott gefunden hat. Und dann haben auch Freunde mit ihm gesprochen und Gott selbst natürlich auch. Wieso entweder oder? Gehe als Politiker los und setz dich für meine Werte ein. Gott braucht nicht nur Pastoren. er braucht auch Christen in den anderen Ämtern, ob als Politiker, Grafiker, Projektmanager, Lehrer, in allen Bereichen. Wilberforce hatte einen langen Kampf vor sich. Er kämpfte sein ganzes Leben lang um die Abschaffung der Sklaverei. 1787 begann der Kampf zur Abschaffung der Sklaverei. Er hatte das erste Treffen, wo er sich mit seinen Eidgenossen traf. 1789, zwei Jahre später, stellte er erstmals den Antrag zur Abschaffung der Sklaverei. Das sollte er jährlich machen, bis zum Jahr 1807. 1807, 18 Jahre nachdem er den ersten Antrag gestellt hat, hatte er den ersten Erfolg gefeiert. Nämlich der Sklaven, nicht die Sklaverei wurde abgeschafft, aber der Sklavenhandel wurde verboten. Sklavenhandel wurde auf das gleiche Level gestellt wie Piraterie. So durften nicht mehr von Afrika in andere weit entfernte Länder Menschen verkauft werden, aber innerhalb der Kolonien noch immer. Das wurde sein Kampf für den Rest seines Lebens, auch die Sklaverei komplett abzuschaffen. Nicht nur den Auslöser oder die Wurzel, wie können Menschen überhaupt wohin kommen, sondern wirklich zu sagen, hey, das geht nicht. Er starb am 29. Juli 1833, drei Tage, nachdem die Sklaverei in Großbritannien abgeschafft wurde. Ein Jahr, nachdem der Sklavenhandel in England verboten wurde, wurde er auch in Amerika verboten. Die beiden wirkten Jesusmäßig. Sie haben Gott erkannt und sie haben ihr Denken überdacht. Es ist ein Anfang. Und wir können das auch. Welches gesellschaftsrelevante Thema haben wir heute, das uns stört? Wir haben Macht, jeder Einzelne von uns. Wenn wir gemeinsam mit Gott losgehen, haben wir schon eine riesige Community, die hinter uns steht. Für mich hatte ich im ersten Moment den Eindruck, so ein jesusmäßiger Lebensstil ist erstmal eine Einschränkung. Weil wenn ich so zurückdenke, du musst in die Kirche gehen, du musst lieb sein, du musst leise vorne sitzen. Wenn du dann anfängst, mit anderen zu schnacken, weil es ist, der da vorne ist ja auch nicht wirklich immer wirklich interessant, dann bekommst du eine Kopfnuss von hinten, so Harry Potter mäßig, wie bei der Hausaufgabenkontrolle, runter, weiterarbeiten, den Kopf zurück zum Papier und nicht einander zugewandt. Aber ich habe dann gemerkt, es ist keine Einschränkung. Es ist eigentlich Freiheit, die wir erleben dürfen. Weil Gott sieht in uns nicht nur den kleinen Bauarbeiter, der macht dies, macht das, macht jenes, hier ist der Bauplan, macht das, fertig. Nein, er sieht in uns Architekten. Er sieht in uns Architekten, die ihre eigene Vision, die ihre eigenen Ideen zu ihren Projekten mit reinbringen dürfen. Und er will uns unterstützen. Wie Wilberforce und Newton sind auch wir befähigt, loslaufen zu dürfen, unseren Input mit reinzubringen. Wir haben gemeinsam mit Gott die Macht, etwas zu verändern. Es gibt ein Lied, das habe ich vor einigen Jahren kennengelernt, das heißt Freedom und wurde geschrieben von Eddie James, einem Afroamerikaner, der auch verschiedene andere Worship-Lieder geschrieben hat. Und dort im Refrain heißt es, keine Fesseln mehr, keine Ketten mehr, keine Sklaverei mehr, ich bin frei. Komm, hebe meine Hände zu Jesus. Keine Fesseln mehr, keine Ketten mehr, keine Sklaverei mehr, ich bin frei. Weiter heißt es unter anderem Freiheit. Gott, danke Ihnen für die Freiheit. Ich danke dir für die Freiheit. Freiheit, Freiheit. Ich liebe dich, Jesus. Was hält uns eigentlich gefangen? Was hält uns eigentlich klein? Jetzt habe ich viel über antike, verstaubte Menschen gesprochen. Wilberforce und Newton sind lange schon vor uns hier unterwegs gewesen. Und gestern Abend fahren Lena und ich nach Hause. Wir waren bei Anna essen gewesen. Wir waren vorher mit Katie unterwegs und haben uns im Zusammenhang mit VLT getroffen. Und dann sagt Lena mir, ey, Seit ein paar Tagen beschäftigt mich ein Lied. Und das war jetzt nicht auf ERF Pop oder so. Das war eins live. Es war von Lost Frequencies, das Lied Crazy. Und ich dachte, und sie spielte es mir vor auf YouTube, das Video einmal, zweimal. Und ich dachte so, krass, so lebe ich eigentlich seit ein paar Jahren, was er so erzählt. Und wir sollten es alle so halten, wie es dort in dem Refrain heißt. Sie können mich so nennen, wie sie wollen. Nenn mich verrückt. Du kannst mich so nennen, wie du willst. Aber das wird mich nicht ändern. Mich interessiert es einfach nicht, was die Welt sagt. Ich werde es schaffen. Sie können mich so nennen, wie sie wollen. Also was, wenn ich verrückt bin? Verrückt. Ich bin gerne verrückt, verrückt nach Jesus. Und das ist mir egal, was meine Kollegen sagen oder was die Menschen am Karneval sagen, wenn ich dort Kärtchen verteile. Weil ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin auf der Suche nach dem guten Leben und ich habe die Quelle gefunden, wo ich sie finden kann. In welcher Rolle seht ihr euch im Team Gottes? Welche Ideen und Projekte möchtet ihr gemeinsam mit Gott umsetzen? Habt ihr euch in Gottes Team bisher gefangen oder bevollmächtigt gefühlt? Amen.
Amen. Amen.